Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit einer Sonderfolge zum Thema Schanzer Elf des Jahrzehnts. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, auch dazu unsere Nennschätze zu geben. Viel Spaß dabei. Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer-Zeitspiel, heute mit einer etwas anderen kleinen Folge. Und zwar habt ihr bestimmt alle mitbekommen, dass der FC Ingolstadt in den letzten paar Wochen her die Schanzer-Elf des Jahrzehnts, ist ein bisschen schwammig ausformuliert worden, glaube ich, die Legenden-Elf des FC Ingolstadt gewählt hat. Wir alle haben fleißig abgestimmt und haben eine Legenden-Elf erstellt. Und wir wären nicht wir, wenn wir nicht diese Möglichkeiten nutzen würden und da mindestens unseren Senf zuzugeben und vielleicht ein bisschen mehr als unseren Senf zuzugeben. Deswegen sind wir heute hier wieder zu dritt versammelt. Ich bin der Marco und ich habe den Martin und den Bene hier. Servus.
Hallihallo.
Servus.
Und wir, ich würde sagen, eigentlich einfaches Spiel. Heute geht es eigentlich nur um diese Schanzer-Legenden-Elf. Der Bene schüttelt jetzt schon den Kopf. Ich möchte euch... wir haben leider Dinge hier gehört vorher schon, die wir nicht aufgenommen haben, die den Ruf von Bene so dermaßen zerstört hätten.
Ja, also eigentlich wäre die sinnvollere Folge gewesen, euch beiden beim kurzfristig Zusammenschreiben, wer in eurer Elf ist, aufzunehmen, als das jetzt durchzusprechen. Das wäre wahrscheinlich interessanter für alle Beteiligten gewesen.
Ich finde das hervorragend. Ich finde auch Benes Gesichtsausdruck. Ben hatte große Schwierigkeiten, 11 Spieler zu finden, die beim FC Ingolstadt gespielt haben. Und wenn man dann auch eine Ersatzbank braucht, dann wird es richtig bitter. Deswegen, einfaches Spiel.
Wir haben immer diese haltlosen Unterstellungen, Wahnsinn.
Also, wir sollten das jetzt immer vorher aufnehmen, ich finde das immer wichtig. Aber wir haben hier eine Top-11 des FC Ingolstadt, die aus dem Fanvoting herausging, über die Social-Media-Kanäle. Und würde sagen, wir gehen halt einfach mal selber unsere Positionen durch und geben unsere Meinung dazu ab und können auch vielleicht mal unseren, der Einstellung zu der ein oder anderen Nominierung noch loswerden. Da bin ich auch heiß drauf. Und auch der Nominierung von Martin, da bin ich auch heiß drauf. Aber lass uns doch einfach Friede, Freude, Eierkuchig einfach im Tor anfangen. Weil ich glaube irgendwie, dass das relativ langweilig wird. Und Bene, nenne einen Torwart, der mal beim FC Ingolstadt gespielt hat.
Fällt dir einer ein?
Den nehmen wir dann als deinen Legenden-Torwart, weil das ist dann der eine.
Michael Lutz und Grüße gehen raus an Fisch.
Da habe ich ehrlich gesagt auch am Anfang noch überlegt, ob Michael Lutz noch irgendwie als Top 10 Jahre zählt. Das ist so ein bisschen die Frage ja wahrscheinlich, wie man jetzt dieses Cluster schnürt. Also bis wann hat er gespielt? 2010.
Ja, das ist tatsächlich, also das ist ja tatsächlich auch die Frage, die sich am Anfang dieser Elf des Jahrzehnts irgendwie stellt. Ist es also berechtigt quasi ein Spiel in diesem Jahrzehnt dann die Nominierung da drin oder ist quasi der Gesamtbeitrag über diese 10 Jahre das Kriterium oder was sind überhaupt die Kriterien, die wir da ansetzen? Also ich glaube, der FC hat es irgendwie so weit gefasst, dass man halt zumindest irgendwie in einer Saison in diesem Zeitraum irgendwie da gespielt hat und wahrscheinlich auch mehr oder weniger.
Der FC hat es so gefasst, dass man es irgendwie geschafft hat, auf jeder der Positionen 4 Spieler reinzubringen, bei denen man sich nicht dachte, was zur Hölle? Obwohl das nicht ganz geklappt hat. Ich erinnere da an Robert Bauer. Also es gab schon so ein paar Nominierungen, die waren schon schwierig.
Also auch wenn du versuchst, jetzt so ein bisschen vom Thema abzulenken, finde ich schon, sei es dann nicht ihren sehr vernünftigen Torwart und dann weißt du gar nicht mal, wann der gespielt hat beim FC.
Ja, doch, aber ich bin mir sicher, der hat nur bis 2010 eigentlich gespielt, oder? Das Stamm. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Reden wir von 2010, Saison 2010, 11, an und da reden wir vom Jahr 2010, weil ja. Lutz ist natürlich schon für mich auch ein Kandidat. Ja, und was für mich halt ein bisschen schwierig ist, ist einfach diese Frage, ist er als Legende dieses Jahrzehnts zu betrachten?
Ja gut, aber...
Also auf der Bank wäre er für mich so oder so, wenn das irgendwie in das Cluster fällt.
Wer ist dann auch eine Legende? Also das wäre das Nächste. Also insofern glaube ich...
Ich meine, du siehst es ja so mehr oder weniger an der Voting-Elf. Also diese Voting-Elf sieht ungefähr so aus wie unsere Aufstiegs-Elf in die erste Liga damals. Also
komisch.
Eigentlich genauso.
Komisch, gibt es da einen Zusammenhang?
Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich, weil alle, die irgendwie auf Facebook so eine Abstimmung machen, vorher den FC Ingolstadt nicht kannten. Und bei denen wird es dann schwierig, wenn dann irgendwie so ein Buchner oder so da zu sehen ist auf der Ersatzbank. Martin, recherchierst du eigentlich gerade noch?
Oder? Ja, ich recherchiere gerade. Also 2009-10 hat er 24 Drittligaspiele gemacht und 10-11 kein Spiel mehr.
Das ist genau mein Problem. Ich meine, er hat 10-11,
genau, also,
19 ich mein, hat er ja gespielt.
Genau, also er war ja auch beim FC einer der vier Torhüter, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Die da zur Auswahl standen. Also insofern habe ich ihn da auch reingezählt und ich kann es auch mal meine Wahl sagen, ist bei mir auch Torwart. Also insofern auch Grüße an Fisch.
Ja, stopp mal, da muss ich jetzt hier da mal unterbrechen. Also meine Wahl ist schon Özcan. Aber Michi Lutz musste ich dann natürlich auf die Bank setzen, allein schon, wie gesagt, um Fisch zu grüßen.
Oh Mann, ist etwas schwierig bei euch. Also ich muss sagen, ich habe Özcan da stehen, aber weil ich mit mir gekämpft habe, weil ich eigentlich, wenn ich jetzt Özcan und Lutz vergleichen müsste, in der Gesamtleistung würde ich auf, also was Gesamtleistung, in Gesamt-FC Ingolstadt-DNA wäre es für mich definitiv Lutz. Aber was mir halt eher jetzt gerade so im Kopf ist, ist ja, naja, in den letzten 10 Jahren ist es dann halt schon eher, ja, ein bisschen mehr Özcan. Aber Lutz auf der Bank.
Ja, ich glaube, dann sollten wir aber vielleicht noch so ein bisschen mal dazu übergehen, dass jeder sagt, wie er die Elf für sich definiert hat und wie die Wahl seiner Spieler zusammenkam. Ist das, wie gesagt, aus Fansicht, aus persönlicher Lieblingssicht, aus...
Das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt. Ich habe meine Elf, die ich hier habe, jetzt so definiert, dass ich vorher 5 Minuten Zeit bekommen habe, mir eine Elf aufs Papier zu schreiben und der Martin dann doch so gnädig war, die abgestimmt offizielle Elf als Link zu teilen. Ja, also ich habe zwar natürlich auch fleißig mit abgestimmt, hatte meine eigene Elf, aber ich muss sagen, vielleicht ein bisschen Schnellschuss. Aber ansonsten ist es für mich ja so eine Kombination. Also natürlich eher so Identifikationsfiguren des Vereins, aber dann natürlich auch bei manchen Spielern, die ich vielleicht auch nicht so mag, dann irgendwie doch den sportlichen Impact mit bewertet. Und natürlich eine gehörige Portion persönliche Sympathie. Sieht man auch stark an den Spielern, die eben nicht in meiner Liste vorkommen. Werde da aber noch durchaus sehen. Ja.
Bei mir ist es ähnlich, nur extremer. ich würde da die persönliche Sympathie und Fansicht deutlich höher als so manchen vielleicht unterm Strich irgendwie sportlichen Impact. Also ich meine, ansonsten ist ja logisch, dass die Erstliga 11 irgendwie naheliegender wäre als jetzt irgendwie ein Drittliga-Torwart.
Ich meine, also das trifft sich doch gut. Ich bin ja auch dazu da, um im Podcast so ein bisschen an der Seite reinzubringen. Bei mir ist es wirklich das Leistungspotenzial.
Eine sachliche Ebene.
Ich weiß nicht, ob es immer sachlich ist, aber danke für die Blumen. Bei mir ist es wirklich das Leistungspotenzial in der ersten Elf. Und bei der Bank bin ich dazu übergegangen, dann so ein bisschen eine Mischung aufzumachen und die ein oder andere Sympathie oder vielleicht auch die, um den einen oder anderen Gruß anzubringen. Ja, da kommt schon noch einer. Also insofern. Und vor allem muss man dann vielleicht sagen, also Leistungspotenzial heißt bei mir dann wirklich auch nicht unbedingt, dass dieser Spieler oder jeder Spieler das dann über komplett 1 oder 2 Spielzeiten konstant erbracht haben muss, sondern wie gesagt um das fußballerische Potenzial.
Okay, also habe ich jetzt richtig verstanden, ihr habt beide Özcan in der Startelf im Tor?
Exakt. Yes, und Lutz auf der Bank, aber wie hat aus definitorischen Gründen.
Genau, ja, also bei mir ist es quasi andersrum, Lutz in der Startelf, Özcan auf der Bank, auch aus meinen Gründen.
Also wenn ich jetzt vielleicht, wir können es auch noch, ich bin mir nicht sicher, welche Formation, die ihr jetzt gewählt habt, weil wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir nicht alle das 4-3-3, das da so ein bisschen mehr oder weniger positionsbezogen vom FC Ingolstadt durchgezogen wurde. Ich muss sagen, ich habe fast ein 4-3-3, ich habe einfach ein 4-2-3-1, also ich kann damit eigentlich ganz gut leben. Und Martin, du hast glaube ich nur drei Verteidiger,
ne? Ich habe 3-4-3, weil ich meine, wer in Gundisch in die Abwehr stellt, der braucht dann auch nicht so viele Verteidiger.
Ja, weil wenn du keinen Bock hast, das Spiel zu gewinnen, dann kannst du es auch ohne spielen, das stimmt schon.
Also ich habe in Anführungszeichen vielleicht ein bisschen langweiliger, aber das Standard 4-3-3 in dem System war der FC Ingolstadt am erfolgreichsten und das passt auch, glaube ich, so am besten zu den Spielern. Also ein 4,
die Missionarsstellung
des Fußballs. 4-3-3 extrem was. Ein 4-3-3 extrem auf Pressing ausgerichtet.
Ja, dann leg mal los. Also ich sehe hier auf der linken Verteidigerposition, also auch ich muss sagen, dass meine Viererkette jetzt nicht so hundertprozentig positionsbezogen ist, weil ich einfach keine zwei Innenverteidiger gefunden habe, von denen ich nicht irgendwie kotzen müsste. Und deswegen, weiß ich nicht, sollen wir Position für Position durchgehen oder sagen wir einfach unsere vier Verteidiger oder drei oder wie viel wir auch immer haben? Wahrscheinlich die Verteidiger, oder?
Ja, lass mal.
Komm. Ja.
Lass mal
vielleicht irgendwie dann so, also Zentralverteidigung und dann links und rechts. Ich meine, ganz positionsgetreu können wir es ja nicht machen, wenn der Martin die Dreierkette hat.
Okay, also ich habe einen Innenverteidiger und das ist der Herr Hübner, der Benny. Also ich weiß nicht genau, wie
Schulabschluss
er bei euch gefallen ist, aber ich muss sagen, ich hatte immer sehr viel Spaß mit dem Herrn Hübner in der Aufstellung.
Kann ich mich bloß anschließen, steht bei mir auch auf dem Platz, einfach aus Kombination zwischen sportlicher Leistung, also sieht man ja auch, wenn ein ehemaliger Ingolstadt-Spieler irgendwie Kapitän jetzt in Hoffenheim ist, war wahrscheinlich auch nicht die letzte Graupe und verglichen vor allem auch mit anderen und ja, einfach so, wir haben mal ein Interview auch mit ihm geführt, damals für die Inamorado, das war auch sehr erheiternd. Insofern aus beiden Gesichtspunkten auf jeden Fall eine Wahl wert.
Ich habe zentral das Duo Hübner Matip. Also eben Hübner habt ihr eigentlich schon alles gesagt. Einfach Wahnsinn, was der damals gespielt hat und vor allem und auch jetzt noch spielt. Vor allem bleibt mir von ihm auch immer diese eine Grätsche in Erinnerung. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Also da von hinten ansetzt irgendwie nach einem 10, 15 Meter Sprint, wo der Gegner so Stürmer schon alleine aufs Tor zuläuft und dann wirklich eine hochriskante Grätsche macht, aber den so perfekt trifft und komplett abgrätscht. Und dann muss man auch sagen, dass Matip einfach auch gerade, glaube ich, war es die Hinserie im ersten Jahr Bundesliga da richtig überragend gespielt hat, ein, zwei wichtige Kopfballtore auch gemacht hat. Also der berühmte 3-2 Siegtreffer und die einfach als Duo sehr gut zusammengepasst haben in der Hochzeit.
Ich finde es sehr konsequent von deinem Internet, dass du anfängst zu laggen, wenn du irgendwas Positives über Marvin Matip sagst. Ich glaube, mein Internet setzt auch immer aus, wenn ich irgendwas Positives über Marvin Matip sage, deswegen hört man das nie. Also ich habe leider keinen zweiten Innenverteidiger gefunden bei mir.
Also zu Matip habe ich auf die Bank gesetzt, irgendwie, weil er irgendwie das ganze Jahrzehnt halt irgendwie da war. Aber also ich finde Matip mega überschätzt über die ganze Zeit gewesen. Keinen sinnvollen Kapitän und immer auch profitiert von seinem Nebenmann. Also wenn du sagst, er war in der Bundesliga super, aber dann muss ich halt auch sagen, dass da schon auch Hübner irgendwie viel hochgezogen hat, finde ich. Und deswegen...
Ja, habe ich ja gesagt, aber die haben sich als Duo gut ergänzt.
Ja, gut. Das ergänzt insofern, dass der Schlechte halt von dem Guten dann gerettet wurde. Also für mich irgendwie dann auch sympathiemäßig hat er sich dann in seiner letzten Saison irgendwie ziemlich viel verscherzt, einfach, dass ich ihn da nicht reinnehme. Und deswegen halt die sympathischere Variante mit Ralf Gunnisch nehme.
Das ist, glaube ich, der erste Vergleich, den ich da dann mitgehen würde. Sympathischer als Marvin Matip. Das unterschreibe ich noch. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ansonsten, ich muss sagen, also vielleicht mal, wir sind irgendwie, hatte Schwierigkeiten, irgendwie Innenverteidiger zu brainstormen. Vor allem im Schatten von Hübner quasi, von dem man dachte, ja, nähert sich Legende. Also, ich weiß nicht, ich meine, mir ist dann irgendwie so ein Billeskopf mal irgendwann wieder eingefallen, der zumindest dieser einen Rettungssaison zusammen mit Kajubi und Leitl damals noch irgendwie gefühlt unter, was, Benno Möhmann oder so, schon uns einem Alleingang gerettet hat, aber ob das für Legende reicht. Und ansonsten, puh, ich meine, da gibt es halt dann so Bene Gimba und Co. Weiß nicht. Wen habt ihr? Habt ihr irgendeinen Innenverteidiger auf der Bank?
Also ich habe zentral halt als Innenverteidiger Ralf Kunisch immer auf der Bank. Ich habe ja gesagt, die Bank ist dann bei mir aus verschiedenen Geschichtspunkten zum einen auch Leistungsvermögen, was er nicht beim FC gespielt hat, aber damals auch in der ersten Liga, aber dann auch eben aus dieser Sache Sympathiepunkt etc., gesellschaftliches Engagement auch, ich muss sagen, ich höre ihm relativ gerne zu als Kommentator bei der Zone etc.
Also ich glaube, man kann halt einfach aus Sicht der Fans sehen oder der aktiven Fans nicht hoch genug einschätzen, was ein Ralf Gunisch in Ingolstadt geleistet hat. Das mag sicherlich nicht nur auf dem Rasen gewesen sein, aber das ganze Gesamtbild ist auf jeden Fall für mich einer der top-prägenden Personen in diesen 10 Jahren. Und nicht umsonst haben wir damals auch in dem wichtigen Aufstiegsspiel halt irgendwie eine Abschiedschoreo für ihn gemacht.
Also, nee, absolut. Also wie gesagt, also das kann ich auch nur unterschreiben. Ich meine, ich bin jetzt nicht so nah dran oder sehe vielleicht nicht alles so aus der Fansicht wie hier beim FC, aber gerade auch, also das dann auch irgendwie sieht man ja so, also er ist als Profi auch mit einer ganzen Außenwirkung einfach hängen geblieben, also mit klarem gesellschaftlichen Engagement und Position und ja, also da kann ich dir in dem Punkt nur zustimmen.
Ja, ich habe leider weiter keine Innenverteidiger, die ich sonst noch in den Ring werfen könnte. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe aber dafür, wenn es euch hilft, 2 Rechtsverteidiger aufgestellt. Weil neben Godlike Danny Da Costa, der für mich einfach da gesetzt ist, auch der wahrscheinlich kultigste Kultrechtsverteidiger aller Zeiten, der zu Recht gelb gesperrt ist in dieser Ingolstadt-Übersicht, mit Ralf Keidel einfach da rein muss. Also ich habe irgendwie jetzt halt, also lieber spiele ich statt mit dem zweiten Innenverteidiger mit Ralf Keidel da, weil der kann alles defensiv, das ist ja egal, ob er rechts oder in der Mitte wen wegtritt. Wie steht ihr zur Rechtsverteidigerposition?
Prinzipiell gut. Und zwar habe ich, das kommt jetzt wahrscheinlich für einige überraschend, ich habe Florent Hadaschonai gewählt. Also das sind mir einfach so ein paar Spiele in Erinnerung und ein paar Anlagen, die mir damals extrem, extrem gut gefallen haben. ich versuche mal.
Schade, dass es kein Videopodcast ist. Für alle, die nicht da sind, Martin hat das Gebäude verlassen.
In schnellem Schritt.
Ladies and Gentlemen.
So ein bisschen wütend aussehen.
Du hast Gunesh, jetzt hör auf. Lass den Mann da schon mal verteidigen.
Es geht mir um das, Leistungsvermögen und nicht, wie man gegebenenfalls sich verabschiedet hat voneinander und so weiter. Und damals diese Geschichten um den Wechsel etc., das ist mir alles bewusst. Aber bei ihm sind mir ein paar Spiele in Erinnerung geblieben, also wo man schon sagen muss, also sehr, sehr gutes Potenzial für einen Außenverteidiger. Und das ist mir hängen geblieben. Und habe dann aber vielleicht, um das gleich in die Waagschale zu werfen, auch Da Costa für die Bank. Ich weiß nicht, ob mir jetzt das vollkommen falsch in Erinnerung blieb, aber bei mir war es dann so, dass Da Costa schon immer auch Potenzial hatte, aber gerade mit der Verletzung, mit der schweren, die er dann beim FCI hatte, sind mir auch nur noch so 1-2 Szenen in Erinnerung geblieben und für mich kam die stärkste Zeit erst danach bei Frankfurt etc.
Also ja, ist natürlich bei Frankfurt noch stärker, als er hier war, aber ich muss sagen, dass Da Costa für mich auch bei uns einfach stark war. Was ich aber auch dann vielleicht zu deiner Verteidigung sagen muss, ich glaube auch, dass Hadaschonai einer der talentiertesten Spieler war, der bei uns je gespielt hat. Und alles andere, also aber für mich hat er trotzdem nichts in irgendeiner Legendenelf aus Sympathiegründen sowieso nicht zu suchen, aber also Potenzial definitiv, also das war schon was anderes als die meisten anderen Verteidiger, die bei uns so fußballerisch aufschlagen.
Das will ich auch eigentlich gar nicht bezweifeln. Also, ihr habt da schon recht.
Nee, absolut. Also, wir sind ja auch diese Umstände auch noch so sehr in Erinnerung, wie das auseinandergegangen ist und so weiter. Und das ist mir auch vollkommen bewusst. Aber eben, wenn man nach Leistungsvermögen geht, dann ist der für mich eine sehr, sehr sinnvolle Wahl.
Also, ich habe ja auch erst versucht, das irgendwie quasi in dieses 4-3-3 reinzupressen und habe dann irgendwann gemerkt, dass mir einfach offensiv irgendwie eine Position fehlt. Und dann musste ich einen Außenverteidiger irgendwie opfern und da ist dann leider irgendwie Danny leider auf die Bank gewandert. Quasi als dritter Verteidiger blieb dann Ralf Keidel bei mir übrig, der bei mir auch nicht gesperrt ist zum Glück. Aber wie du schon irgendwie richtig gesagt hast, hat einfach eine Legende in dem Verein. Also da trifft es Legendenelf halt wirklich. Allein wer irgendwie damals in Rostock dabei war. Diese Aktion, die auch, glaube ich, Thomas Oral in dem Vereinspodcast letztens auch erwähnt hat. Ja, einfach unvergessen. Und einfach, was er halt auch danach jetzt einfach noch in dem Verein weiter leistet und sich halt auch nicht dann zu schade ist, halt die Position vom Hausmeister zu übernehmen. Das ist schon ganz geil.
Also da muss ich vielleicht auch eben sagen, dass mir gerade so die ersten Jahre vom letzten Jahrzehnt so abgehen. Also da habe ich fast kein Spiel gesehen und so und dann kann ich das einfach schwer einschätzen.
Ja, das ist so ein bisschen die Frage, wie lange hat Keil denn eigentlich nicht gespielt? Das ist ja wieder so eine ähnliche Diskussion wie bei Lutz. Hat er die Saison 10-11 dann noch wirklich gespielt? Weil eigentlich müsste man da halt auch dann eine ähnliche Waagschale anbringen, aber für mich ist halt Keidel einfach auch das einfach deswegen, weil er ja immer noch neben dem Platz da ist, natürlich schon ein bisschen mehr präsent. Aber allein dieser, was war das damals, 35 Meter Freistoß in der dritten Liga, das war schon okay. Der ist einfach, also ich glaube, das ist so einer der Spieler. Wenn ich jetzt über eine generelle Legendenelf des FC Ingolstadt reden würde, ohne jetzt mal dieses Jahrzehnt dahin zu stellen, wäre das, glaube ich, fast der Einzige, der so richtig gesetzt ist. Inklusive Moritz Hartmann wahrscheinlich.
Ja, also er hat sogar nochmal 6 Minuten in der Saison 2011-2012 gespielt.
Ja, guck. Passt. Hervorragend. Ja, vielleicht noch abschließend in der Verteidigung. Was habe ich auf der linken Verteidigerposition? Also es wäre ja absurd. Es wäre ja wirklich absurd, wenn der linke Verteidiger bei mir nicht der Heiko wäre. Ja? Also wäre nicht in Ordnung. Also jetzt vielleicht nicht sportlich, doch eher Sympathieträger. Also menschlich
mindestens. Aber doch menschlich.
Und deswegen habe ich mich... Ich habe kurz gezögert. Ich hatte erst auch nur 3 Verteidiger. Beziehungsweise habe ich überlegt, ob der Suttner nicht da stehen sollte. Aber ich habe mich am Ende des Tages halt tatsächlich einfach aus persönlichen Sympathiegründen dafür entschieden, dass der Heiko da steht.
Aber hey, ich dachte, du hast da Costa und Keidel aufgestellt. Achso, aber kein Innenverteidiger.
Ja, gut. Ja, ein Innenverteidiger,
zwei Rechtsverteidiger. Mit deiner Elf gewinnt man genauso wenig Spiele wie mit meiner. Na gut, okay.
Wenigstens habe ich nicht den Mattip.
Er ist auch für Bank.
Aus der Kategorie Vogelwild, beziehungsweise ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Ja, ich habe mir gedacht, der Keidel ist so flexibel einsetzbar. Der hat ja auch tatsächlich irgendwie alles gespielt. Da kann man ihn dann auch als Innenverteidiger
aufstellen. Und ich hab den Marcel Gauss auf der Bank, der kann eh überall spielen. Von dem her ist es gar kein Thema. Wen habt ihr noch links? Habt ihr noch wen links eigentlich?
Ja, ich habe ja bisher noch keinen genannt. Also insofern würde ich schon, wenn ihr mir gestattet, mit einem Linksverteidiger spielen. Und zwar wäre das dann eben Suttner. Also von ihm sind mir sehr starke linke Fuß in Erinnerung geblieben, gerade was Schüsse und im Speziellen auch Freistöße angeht. Also darum wäre der bei mir gesetzt, aber das Rennen war eng. Der andere wäre dann Danilo Soares. Also da sind mir auch extrem starke Spiele in Erinnerung geblieben, bevor er dann von der Verletzung außer Gefecht gesetzt wurde. Genau.
Ich finde, wir haben schon einige irgendwie Außenverteidiger gehabt in den letzten Jahren, von denen man sagen kann, ja, nicht so schlecht. Also Hadajanay, Suttner, Soares, aber ehrlich gesagt auch, jetzt entfällt mir der Name, wer ist nach Wolfsburg gegangen?
Cicero.
Nee.
Achso, Ottavio.
Ottavio, muss ich sagen, das ist schon... fand ich schon immer sehr hohes Potenzial eigentlich bei uns, das vielleicht jetzt nicht unbedingt abgerufen wurde. Aber auf der Außenverteidigerposition muss ich schon sagen, fallen mir wesentlich mehr qualitative Hochkaräter ein als in den Innenverteidigern. Aber Ottavio sieht niemand irgendwo, oder? Soares finde ich auch schon. Also Soares, wo spielt er jetzt? Irgendwo in der zweiten Liga?
Bochum, ja.
Bochum, ja, okay. Ja, the sky is the limit quasi. Ja, aber auch da, meine, verständlich, ich suche gerade, was habe ich noch so an Verteidigern? Also ich habe ja Suttner auf der Bank, habe ich ja schon gesagt, und Marcel Gauss halt auch auf der Bank. Weil irgendwie, nachdem ich da mal längere Zeit auch so ein bisschen gehatet habe, muss ich ja seit ungefähr 2 Jahren sagen, anderthalb, nee, einem Jahr erst, gar nicht so schlecht, der Mann. Und inzwischen gehört er ja schon einfach zum Inventar auch irgendwo. Martin, siehst du so
Ich
unglücklich
glaube,
aus?
ich habe aus, ja, ich glaube, ich habe aus der aktuellen Mannschaft einfach gar niemand. So, deswegen,
Willst du gerade sagen, ist die
ja,
aktuelle
weiß
Mannschaft
nicht, das für
unsympathischer?
mich ist, nö, das will ich, das, so kommt es ja rüber, aber ja, den hatte ich überlegt, aber also für mich ist es halt einfach irgendwie dann, um jemand irgendwie in der Legendenelf aufzunehmen, dann auch, muss halt diese Zeit dann hier irgendwie abgeschlossen sein, um das vollständig zu bewerten zu können, keine Ahnung. Für mich ist das letzte Jahrzehnt halt schon abgeschlossen.
Wohl wahr. Ist schwierig. Also, Legende ist ja eh immer so eine Sache. Und vor allem schon Legende für 10 Jahre. Aber es heißt ja auch irgendwie Schanzerkader des Jahrzehnts. Also, es ist immer die Frage, ob man sich von diesem Legendenstatus halt einfach lösen muss. Oder einfach der Kader des Jahrzehnts. Ja, ihr seid irgendwie nicht so unglaublich diskussionsfreudig, was die Defensive angeht. Also, die Verteidiger. Wollen wir denn direkt in die Mittelfeld starten? Und da die Frage, wie, also für mich muss ich einfach sagen, das habe ich auch im Twitter geschrieben, es gibt für mich nur eine Doppel-Sechs und da gibt es keine Diskussion. Für mich ist es Cohen, Roger und das ist halt sowohl Leistung, Wille, Kampfgeist, Sympathie sowieso und na, vielleicht gibt es den einen oder anderen fußballerisch besseren Spieler, den wir in unserem Kader mal hatten, aber das ist für mich einfach der Traum einer Doppel-Sechs gewesen.
Also da muss ich jetzt echt gesagt auch schon sagen, oder werden auch die Hörer wahrscheinlich ein bisschen irritiert sein, dass du da dann nicht Krause Thalhammer nimmst, wo du doch sonst über Feuer und Flamme bist.
Das
Also
stimmt, ich
das
habe
ist
ja
jetzt
gerade gesagt,
bisschen
also das
einfach
eine,
abwegig, finde ich.
nee, das eine ist, wie gesagt, dieser, der Kampfgeist, die Einstellung und so, ja, und Krause-Thalhammer, das ist natürlich dieser Kombinationsfußball, das Auge, dieses Gefühl im Fuß, einfach jeden Ball zum Gegner zu spielen, einfach zu sehen, wo ist der Gegner, wo muss der Ball hin, dass es möglichst gefährlich wird für den Gegner, für uns jetzt in der Verteidigung. Und das waren natürlich Qualitäten, die hatten Roger und Co. nicht. Die haben dann meistens halt das Ding rausgekloppt. Und eventuell auch vielleicht für uns noch eine gute Offensivsituation rausgeholt. Aber die waren relativ schlecht daran, den Gegner zu finden.
So, wie kommen wir jetzt von dieser satirischen Einlage wieder zur normalen Elf zurück?
Ja, ich meine, deine Elf ist auch eine satirische
Also
Einlage, also du könntest weitermachen.
Ja, wieso nicht? Dann hier.
Komm, Schweiß Morales in den Ring, wir wissen doch jetzt, was kommt.
Kommt, du bist.
Nein, das, nee. Also mein Mittelfeld ist im Dreier-Mittelfeld. Ich glaube, da gibt es einfach auch keine Diskussion. Roger, Co. und Groß. Ich meine, Roger und Cohen hast ja schon die beiden Sachen erwähnt. Also gerade Cohen ist auch so ein Spieler, der mir extrem gefällt, wie so ein, ja, fast wie so ein Pitbull. Also extrem zweikampfstark, extrem einsatzfreudig, gerade auch mit der Mann für mich damals bei der Aufholjagd zum Ende der zweiten Saison in der zweiten Liga, wo man da nochmal rangekommen ist. Und über Roger hast du es ja auch schon gesagt, resoluter Spieler, teilweise einfach weite Schläge in die Luft irgendwie, wenn es sein musste. Und über Pascal Groß, glaube ich, da muss man überhaupt nichts mehr verlieren. Also allein wer den dann noch nach seinem Abgang aus Ingolstadt ein bisschen nur in der Premier League verfolgt hat, weiß er auch, was er für ein Potenzial hat. Und allein, wie viele Spieler er ja schon ins Leere hat laufen lassen mit diesem einen Special-Trick von ihm, diesem Trademark-Move.
Ja, also die älteren Hörer werden sich erinnern, dass Pascal Groß jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsspieler war. Das ist jetzt auch
Wer ist
nicht
denn
unbedingt.
überhaupt sein Lieblingsspieler?
Also Roger war definitiv mein Lieblingsspieler. Muss ich mal kurz outen. Aber Pascal Groß ist definitiv auch in meiner Mannschaft. Einfach nur, weil ich meine, ich mag den nicht. Für mich war er trotzdem immer noch überbewertet bei uns. Also war natürlich nicht schlecht, aber an manchen Stellen war es halt einfach ein bisschen overdone. Man sieht natürlich, was er jetzt tut, was er da in der Premier League macht, dass er dieses Potenzial hat, dass er das abruft, dass alles funktioniert. Aber viele Lorbeeren, die er halt bei uns geerntet hat, Ja, die waren vielleicht halt dann auch ein bisschen zu viel. Also ich meine, wenn du eine Mannschaft hast, die Liga komplett dominiert, jedes Spiel 30 Standards in gefährlichen Situationen rausholt, dann ist es jetzt auch eine Leistung, dass man mal einen vorlegt pro Spiel mit den kopfballstärksten Spielern der Liga, mit Hübner, Roger plus paar Stürmern. Das kann mal passieren, ja. Ich würde mir auch unterstellen, dass ich bei 30 Ecken auch mal einen auf den Hübner bringe. Also von dem her...
Ja, aber nicht 30.
Das würde ich dir nicht unterstellen. Aber... Also bei mir ist groß, das kann natürlich auch sein, dass einfach ich zu oft und zu lange in deiner Nähe immer war, dass ich mich da so ein bisschen leiten habe lassen. Aber also bei groß ist tatsächlich so, wo du erst irgendwie merkst, wenn er weg ist, was es dann tatsächlich für ein Spieler war. So wie es Bene halt sagt, wahrscheinlich würde ich sagen, der talentierteste Spieler, der je das Trikot vom FC Ingolstadt getragen hat. Meine These dazu.
Vor oder nach Ätzenbadel?
Also groß bei mir auch unangefochten auf jeden Fall dabei.
Ja, also für mich auch da drin, aber also das, und ich muss sagen, ich glaube, das ist die größte Anerkennung, die ich ihm geben kann. Ich mochte ihn nie, ich fand ihn überbewertet bei uns, ich glaube, große Zeit der Zeit, aber trotzdem ist er für mich indiskutabel in dieser Elf. Also er muss da irgendwie stehen.
Ja, also deine Argumentation, dass man ja quasi in so einer überragenden Elf gespielt hätte, auch jeder hat quasi damit gerechnet damals, dass der FC in die erste Liga musste mit der Elf und durchmarschiert, und da es dann quasi schon zu wenig ist, wenn man, weiß ich nicht, insgesamt 25 Scorerpunkte macht, also ich weiß ja nicht, das finde ich schon interessant. Ich weiß nicht,
ja, ich meine, aber andererseits muss man einfach sagen, es wurde halt immer, ich finde, das wurde so sehr hochgekocht, einfach diese Dinger, ja, okay, da ist halt mal wieder Freistoßvorlage, natürlich macht er die, ist ja auch gut, aber so richtig angeknüpft in der ersten Liga hat er da ja jetzt auch nicht dran. Also da lebt er ehrlich gesagt für mich auch noch ziemlich von der zweiten Liga.
Okay,
ja. Aber gut. Ich meine, wir können gerne uns alte Folgen nochmal anhören, das müssen wir nicht nochmal vertiefen hier.
Also gut, das sehe ich leicht anders, aber gut. Muss ja auch Disput geben.
Ja, der Disput wird jetzt auch gleich weitergehen, wenn ich euch verrate, dass ich Cohen nur auf die Bank gesetzt habe.
Okay, geh weg. Komm. Ja. Wen zur Hölle hast du da?
Ja, ich habe halt Roger aufgestellt, weil Roger für mich auch unangefochten ist, oder Roger zumindest der Spieler ist, der mich am nachhaltigsten beeindruckt hat von seiner Leistungssteigerung her. Also wenn ich mich daran erinnere, was, ich glaube, war das irgendwie ein Spiel 1-4 in Frankfurt-Bornheim, wo für mich auch irgendwie klar war, dass das sicherlich keine Erfolgsgeschichte mehr beim FC Ingolstadt wird für Roger. Und dann halt dieser unglaubliche Leistungsanstieg hin zu einer unverzichtbaren Personalie auch in der Erstligasaison, das rechtfertigt halt für mich dann Roger noch ein Stück weit mehr über Cohen, und irgendwie waren sich die zwei dann von der Position zu ähnlich, als dass ich irgendwie so eine krass defensive Doppelsechs wollte.
Du hast Gunesch da hinten drin. Jetzt hör auf, das irgendwie an offensive Meisterleistung zu knüpfen.
Ja, wenn du so viele Innenverteidiger suchst, warum stellst du dann nicht Roger in die Innenverteidigung?
Der war scheiße als Innenverteidiger.
Ja, genau.
So, jetzt sag mir mal lieber, wer der Dritte ist.
Ich hab 3-4-3, aber damit dann zwei offensiven Außen.
Ja, dann mach weiter.
Spieler im Mittelfeld. Also Leitl und Buchner.
Ja. Also kann ich nachvollziehen, habe sie beide auf der Bank. Leitl, klar, aus Sympathiegründen nur auf der Bank, aus Historiengründen ist er aber auf der Bank. Also es soll ja andere Spieler geben, die irgendwer von euch in die Innenverteidigung gestellt hat, bei dem leider mein Internet immer aussetzt, wenn ich ja was Positives sage. Und deswegen ist er auch nicht mehr auf der Bank, aber... Leitl, ja, ist zumindest auf der Bank, und ich muss sagen, ich konnte mir natürlich auch kein Schmunzeln verkneifen, dass auch in dieser abgestimmten Elf des FC Ingolstadt Herr Leitl auf der Bank sitzt und eben nicht in der Elf ist. Buchner, ja, habe ich auch auf der Bank, aber das ist auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch wieder dieses 10-Jahre-Ding. Das ist ja auch, also diese Glanzzeit des Herrn Buchner ist ja dann irgendwie auch vielleicht nicht in den letzten 10 Jahren gewesen. Also das ist irgendwie für mich so ein, dieser Aufstieg damals, der ist ja auch schon länger her als 10 Jahre. Das ist vielleicht eher so ein Grund, also ja, für mich also ist er trotzdem
Buchner da. Buchner einfach als Gesamtwerk, dass er
Auszeichnung fürs Lebenswerk.
Teil dieser 10 Jahre irgendwie war. Genau, und da halt auch sehr sympathiegetrieben natürlich. Aber ich glaube auch, wenn man aus Bene-Potenzialsicht irgendwie rangeht, vielleicht nicht gerade in diesen 10 Jahren.
Ich kannte aber, den Buchner nicht mal, sondern das Einschätzen.
War er, ja.
Alter, damals Bayreuth, gesamte Amateur. Das ist ja eine Unterstellung.
Wieso hat keiner mitgeschnitten, dass der Bene vorher gefragt hat, wer der Erste und der Fünfte auf der Bank ist? Und ja, an alle, die sich gerade fragen, der Erste ist Fabian Buntic.
Ja, keine Ahnung, da war gerade schlechtes Licht.
Aber zu Benes Verteidigung, der Bene hat die ersten paar Jahre des Jahrzehnts nicht so mitbekommen. Deswegen ist...
Ja, aber wenn Bene jetzt auch nicht seine Webcam irgendwie mit hier verschwommen im Hintergrund hätte, dann würde man auch das Hadacunay-Poster, das da hinten an der Wand hängt, ordentlich sehen.
Ich weiß, ich glaube, mir fällt dazu gar nichts mehr ein. Ich brauche jetzt erstmal wieder 30 Sekunden, um mich zu bewegen, so wie du vorhin.
Okay, vielleicht schlagen wir den Haken. Ich meine, also Bene, du hattest ja auch mein Mittelfeld quasi mit Roger Kroon groß. Und jetzt sind wir ja schon so ein bisschen mit Leitl und Buchner offensiver geworden. Und da kann man ja eigentlich fließend übergehen in die Offensivreihen. Also ich habe auch so ein, ja, ich meine, ich bin mehr oder weniger in 4-3-3, also habe ich 3 vorne. Und wo wollte er anfangen? Mitte, außen?
Such's dir aus.
Ja, Mitte ist, glaube ich, relativ einfach, zumindest von
aber das Beste muss zum
Martin
Schluss kommen.
Und bei mir wahrscheinlich. Ja, Moritz Hartmann muss natürlich irgendwie auf der 9 stehen. Alles andere wäre bei dieser Jahrzehntself schon eher merkwürdig.
Er spielt bei mir außen, aber das tut
andererseits ist es natürlich diese Saison mit seinen 20 Toren, die war ja 9-10. Das war ja die Saison 2009-2010 und der Großteil dieser Tore war ja auch noch im Jahr 2009. Also das ist wieder eine Krux, Martin.
Also jetzt legst du aber alles auf die Goldwaage.
Also du willst ja jetzt nicht wirklich zu argumentieren anfangen, ob Moritz Hartmann Teil des letzten Jahrzehnts war, oder? Also.
Nein, aber ich will nur sagen, dass es vielleicht nicht ganz so in Stein gemeißelt in der Jahrzehntself ist, wie man das vielleicht denkt. Also wie er es eben einer kompletten Legendenelf wäre.
Also du hast Peter Kurzweg aufgestellt, der ein halbes Jahr in dem Jahrzehnt gespielt hat.
Aber Peter Kurzweg hat in diesem halben Jahr mehr für diesen Verein getan als Audi in 10 Jahren. Nein, Spaß.
Bei dir ist ja eh nur anscheinend Sorge in Stein gemeißelt insofern. Nee. Sorry, dass mal 11 Spieler brauchen.
Und Keidel. Nein, okay, also ja. Also irgendwer was auszusetzen am Bomber.
Nein.
Ja, also ich habe eine andere Besetzung. Und zwar die da wäre Dario Lescano. Okay, Martin verlässt zum zweiten Mal die Bühne. Kommen wir nun zum dritten Akt.
Hat nicht sogar Leitl mehr Tore geschossen als Dario Lescano.
Von der reinen Voranzahl ist es sicher möglich, aber das war auch so ein Spielertyp, der mir extrem gefallen hat. Also,
aber was der für Räume reißt.
Genau, was der für Räume gerissen hat, was der für Bälle festgemacht hat. Der passt einfach perfekt in so ein 4-3-3 mit einem aggressiven Pressing und wurde für mich auch vielleicht auch aufgrund mangelnder Chancenverwertung immer unterschätzt. Und deswegen ist vom Potenzial ist da und auch von der Spielweise, wie ich das 4-3-3 spielen will, ist für mich vollkommen klar, dass ich da Lescano aufstellen werde und muss. Aber Martin kann ja gern mal sagen, wieso er jetzt schon wieder den Raum verlassen hat.
Ja, aus den Sympathiegründen irgendwie einfach. Also ja, natürlich muss ich dir auch wieder, recht geben, dass der schon wahrscheinlich auch sportlich einer der Besseren war. Nicht ohne Grund hat er in der Bundesliga-Saison auch irgendwie gespielt und kann ja auch nicht so schlecht sein, wenn er jetzt irgendwie in Mexiko auch irgendwie regelmäßig Tore schießt. Wobei ja da auch der ein oder andere Experte dazu schafft, sagt, dass man da jetzt, dass das auch nicht mehr als Drittliganiveau ist, aber ja, ich meine, also sympathiemäßig hat er dann halt auch in meiner Jahrzehntself irgendwie nichts verloren.
Wir können natürlich gerne die Diskussion jetzt wieder aufmachen, ob er ein Stürmer fürs 4-3-3 oder fürs 4-4-2 ist. Ich glaube, die Diskussion hatten wir ungefähr 1 Million Mal in den letzten Monaten des Podcasts, in den letzten Jahren. Aber ich erspare euch das jetzt lieber. Aber auch, ja, ich kann auch zustimmen, dass vom reinen Potenzial her, dass er definitiv nicht annähernd bei uns abgerufen hat, er wahrscheinlich der beste Stürmer ist, den wir hatten. Wobei das mal schwierig zu sagen ist. Also ich meine, was ist das für ein Stürmertyp? Also ich meine, auch so ein Hinterseher hat ja seine Berechtigung. Ja. Aber so allein vom fußballerisch Kompletten ist wahrscheinlich doch Lescano irgendwie einer der Besten gewesen. Ja, genug Downer.
Du hattest Lescano quasi auch nicht in deiner Elf- oder Ersatzbank, oder Marco? Nur der Vollständigkeit halber?
Lescano? Ja. Ich weiß warum. Ich habe auch irgendwas von Sympathie und Identifikationsfigur und so bei meiner Aufstellung gesagt.
Also, okay, deswegen Kutschke. Okay.
Kutschke? Nein. Ich kann euch sagen, welche beiden Flügel ich habe. Und ehrlich gesagt, tat mir ein wenig schwer. Also Kittel, klar. Ja, also irgendwie, weil halt einfach der Impact ziemlich stark war, den er hatte. Weil er auch wahrscheinlich einer der besten Fußballer ist, den wir je hatten. Ob er jetzt halt so die Schanzer-DNA in sich trägt und in 10 Jahren immer noch in meiner Legendenelf stehen würde, dahingestellt. Aber fußballerisch sicherlich notwendig. Bene.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe auf den Flügeln Kittel und Lecky. Und auch da gibt es für mich eigentlich nicht viel, wo ich sage, also das ergibt für mich auch gerade der Dreiersturm mit den Lescano-Sinn und in dem System, dass ich so spielen wollte. Ich habe mir auch ein System ausgesucht, wo ich haben wollte, dass es halbwegs passt, wo man auch Spiele mit gewinnen kann und nicht nur irgendwie ein bisschen vogelwilde Zahlenformation. Und insofern finde ich das absolut stimmig. Und gerade auch Lecky ist wieder für mich so ein Spielertyp. Also sehr physisch, sehr ausdauernd, einfach so perfekt für ein laufintensives 4-3-3 geeignet. Auch wenn man bei ihm dann kritisieren kann, dass er wahrscheinlich die ein oder andere Bude noch hätte mehr machen müssen.
Ja, ich schließe mich an, Lecky habe ich rechts außen. Also irgendwie fand ich ihn auch irgendwie immer sympathisch. Also Kittel links, rechts Lecky.
Und ich meine Kittel hast du ja schon, also erwähnt, einfach ein technisch sehr, sehr guter Fußballer, der da teilweise in der ersten Zweitligasaison nach Abstieg in manchen Spielen auch die Elf alleine getragen hat.
Ja, meine einzige Malus, den er halt immer hatte, war irgendwie der Abschluss. Also Geschwindigkeit, physisch gigantisch. Ich habe ja immer noch gedacht, dass er vielleicht bei Hertha jetzt nochmal irgendwann als Außenverteidiger in so einer Dreier-Fünfer-Kette irgendwie mal aufschlägt, aber das hat sie ja dann irgendwie doch nicht getan, weil zweikampfstark ist er ja auch wie Sau. Das Einzige, was er halt gar nicht kann, ist aufs Tor schießen. Zumindest bei uns nicht konnte. Aber ja.
Außer damals in Augsburg aus 25 Metern.
Ja, und dann in den ersten 3 Spielen für Hertha irgendwie 4 gemacht hat oder so. Martin, du hast ein unglaublich schmerzverzerrtes, angewidertes Gesicht gehabt, als ich zugestimmt habe, dass ich links Kittel und rechts Lecky habe. Möchtest du dich erklären?
Also, nee, keine Ahnung. Also, Lecky, hat mich so ein bisschen überrascht, dass er quasi nach der relativ guten Zeit bei uns dann bei Hertha doch nicht so durchgestartet ist, wie ich es ihm zugetraut hätte noch. Ich habe ihn auf die Bank gesetzt, weil er halt einfach da war, abgeliefert war, aber jetzt auch nicht so die prägende Figur über die Zeit hinweg. Jetzt auch nicht so außerhalb vom Platz irgendwie großartig in Erscheinung getreten ist. Bei Kittel, ja, kann ich schon irgendwie verstehen, warum der da auftaucht. Ich weiß nicht, also irgendwie so, ist halt so ein Spielertyp, den du ziemlich geil findest, wenn er in deiner Mannschaft ist und abliefert. Und den ich aber irgendwie auch, seit er weg ist, irgendwie nicht so gern sehe. Ich weiß nicht, deswegen war ich ein bisschen angepisst, dass der irgendwie das relativ easy in diese Abstimmungself geschafft hat und habe ihn deswegen aus Protest auch gar nicht in Kader genommen.
Jetzt kommt's, passt auf, Kinder, ihr lernt was dazu. mit Akelchi und Edson Badde.
Nee, also ich hatte ja Hartmann auf rechts und habe deswegen Stefan Lex auf die andere Außenbahn gesetzt, Stefan Dexeisen einerseits, weil er unglaublich sympathischer Typ ist, uns zum Aufstieg geschossen hat. Grüße an Dapper. Ich glaube, da kann mir auch jeder zustimmen, dass der in der Sympathie-Elf des Jahrzehnts auf jeden Fall was zu suchen hat. Und als Mittelstürmer, ich weiß nicht, hatten wir, wer hat ihr Hartmann quasi? Habe ich den Spieler...
Nee, ich hatte Lescano.
Ah ja, du hast Lescano, ja, das ist, jetzt hatte ich es gerade verdrängt. Habe ich einfach den Spieler genommen, der in den über die komplette Zeit beim FC Ingolstadt die meisten Tore in der ersten und zweiten Mannschaft geschossen hat, Karl-Heinz Lappe. Ich denke, das ist auch eine sehr sinnvolle Wahl.
Absolut.
Das ist eine gar nicht so doofe Wahl, die ich ehrlich gesagt einfach nicht auf dem Zettel hatte. Also auf die Bank hätte das bei mir wahrscheinlich schon geschafft, wenn ich ihn auf dem Zettel gehabt hätte.
Nee, kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe den immer damals in der zweiten Mannschaft so auch verfolgt und dass der dann gerade auch in späteren Jahren noch den Sprung zum Profi geschafft hat und so weiter. Und ist sehr, sehr, ja, ein bisschen auch ungewöhnliche Karriere und sympathische Wahl.
Ja, also das hat mich so ein bisschen frustriert, dass der ja gar nicht zur Abstimmung stand, wenn man irgendwie sah, was da sonst noch so rumgetorkelt ist.
Robert
Bauer. Und aus dieser Kittel-Protestaktion wurde dann bei mir, dass ich auf die Bank Roman Dedola gesetzt habe. Den ich auch ein sehr hohes Potenzial damals immer unterstellt habe, der aber halt nie irgendwie wirklich eine Chance bekommen hat. Das ist meine Protestwahl.
Wo ist Julian Günther Schmidt?
Also ich weiß gar nicht, was du da irgendwie da Probleme hattest. Also bei Stürmern hätte ich irgendwie, also musste ich mich eh schon entscheiden, also hätte ich noch ein, zwei andere nehmen können, aber gut, der ein oder andere kommt dann gleich noch. Ich habe keinen Mittelfeldspieler auf der Ersatzbank, weil ich drei Stürmer nehmen wollte, aber dazu kommen wir dann gleich noch.
Ja, können wir direkt kommen. Also ich kann euch sagen, also Lex ist auch auf meiner Bank, ja. Was aber bei mir auch auf der Bank ist, ist schon Hinterseher, weil was es irgendwie so Sympathie angeht, finde ich es schon ein bisschen komisch, wenn er nicht irgendwo auftaucht. Weil, ja, es gab wahrscheinlich um wenig Spieler so viel Personenhype irgendwie wie um Hinterseher. Berechtigt oder nicht berechtigt dahingestellt. Und wen ich da jetzt auch irgendwie noch habe, was mich persönlich so ein bisschen zwiespältig macht immer noch, ist Kajubi.
Mann, ey, das wäre eigentlich mein Joker gewesen fürs Ende.
Keinerlei persönliche Sympathie, quasi eher ziemlich Groll. Aber man muss immer noch sagen, dass er wahrscheinlich auch einer der eher besten Spieler war, die wir in den letzten 10 Jahren hatten. Und die leistungstechnisch nicht immer unbedingt jetzt mit dem Roger und Kohn-Einsatz geglänzt haben, aber wahrscheinlich fußballerisch dann doch, ja, war schon eher nicht schlecht. Deswegen zumindest auf der Bank.
Ja, dann kann ich doch da gleich überleiten. Also einer von den drei Spielern auf der Bank ist bei mir auch Kajubi mit einer ähnlichen Argumentation wie du. Einfach unglaubliches Potenzial, das er aber meiner Meinung nach viel, viel, viel zu selten abgerufen hat. Und andererseits war der auch immer für eine lustige Geschichte oder auf keinen Fall Langeweile gut. Also ich erinnere mich ja auch an eine Szene irgendwie, wo gerade 90. Minute war, ich weiß nicht mehr welches Spiel, man hat einen Freistoß an der Mittellinie und man ist entweder hinten oder steht unentschieden. Also es geht noch um Punkte, man will das Tor erzielen und er rennt einfach auf die Bank und trinkt was. Also wo ich mir denke, das gibt's doch nicht.
Ja, das rechtfertigt natürlich schon, warum man ihn dann wählt. Also das ist natürlich doch, finde ich, da, jetzt, vorher habe ich es nicht verstanden, aber jetzt
sicher gewesen, ja, in welche Richtung diese Anekdote geht. Mit derselben Argumentation könntest du auch Kutschke sagen, wie er aufs Leere den Vollsprint seines Lebens gegen Duisburg auspackt, damit er den Ball, der eh ins Tor gehen würde, noch reinschieben kann, gegen den Torwart, der was trinkt.
Ja, es ist ja für mich das Gesamtpaket und deswegen habe ich gesagt, hier, den werde ich und auch aus noch einem anderen Grund, auch in dem speziellen Gruß an Dapo, der da auch immer wieder die ein oder andere dezidierte Meinung zu Kajubi hatte. Und kann dahin auch perfekt überleiten. Da muss ich natürlich Stefan Lex nehmen, also als Schütze des Aufstiegstores. Und auch da ein spezieller Gruß an Dapo. Er hat gekämpft wie ein Löwe auf Facebook, dass er in die Elf kommt. Aber leider war es dann doch nicht erfolgreich. Insofern will ich es doch hier nochmal speziell erwähnen. Und erstens mal sehr, sehr wichtiges Tor geschossen, auch eine sehr gute Saison damals in der zweiten Liga gespielt, auch ein sehr, sehr sympathisches, bodenständiges Auftreten. Und deswegen war für mich vollkommen klar, dass er noch auf die Bank kommt. Und die dritte Position im Sturm auf meiner Bank nimmt dann Moritz Hartmann ein. Also eben aus den Gründen sehr viele Tore geschossen. Auch eine sehr starke, sehr gute damals Erstligasaison gehabt. Und ich glaube, ich tue beiden auch nicht, oder ich hoffe, ich tue beiden nicht, wenn ich sage, die haben dann vielleicht auch da schon an ihrer Leistungsgrenze positiverseits gespielt in der ersten Liga. Und das war damals, das kennzeichnet ja damals für mich auch so diese Sache in diesem 4-3-3, haben einige Spieler ihr vollständiges Potenzial abrufen können, beziehungsweise sind da auch noch darüber hinausgegangen.
Bei mir fehlt noch einer auf der Bank, das ist so der Anti-Kajubi Steffen Wohlfahrt. Der aber, also es hätte ja auch genauso gut Hinterseher wahrscheinlich sein können, hätte ich jetzt mal behauptet, vom Sympathielevel.
Okay, eigentlich, ich möchte kurz anmerken, dass wenn du sowas sagst und dann so dermaßen grinst, dass wir einen Videopodcast brauchen, weil sonst einfach ein Teil des Feelings für unsere Hörer abgeht. Weil wie man Steffen Wohlfahrt sagen kann und gleichzeitig so dermaßen breit grinsen, das ist eigentlich schon auch eine Leistung. Gefällt mir. Aber ja, Steffen Wohlfahrt, jetzt können wir wieder diskutieren, wann sind die 10 Jahre vorbei, ja. Aber Schanzer Legendenelf durchaus machbar.
Also ich muss sagen, weil ihr vorher Hinterseher oder ihr beide Hinterseher genannt habt, hätte ich jetzt noch 2 Spieler zur Verfügung gehabt, dann wären das bei mir Hinterseher und um nochmal in spezielle Erinnerung beziehungsweise
nochmal Kajubi.
In spezielle Erinnerung beziehungsweise als besonderen Gruß an dich, Marco, Alfredo Morales. Einfach auch hier vom Potenzial her gesehen. Sieht man ja auch, dass er weiterhin die erste Liga spielt.
Ja, Alfredo Morales. Nein, dass er weiterhin die erste Liga Bank sitzt, oder? Komm, spielt er inzwischen?
Ja, schon. Aber also hätte ich einen Kaderplatz zu besetzen und mir würde nur Alfredo Morales bleiben, würde dieser Kaderplatz frei bleiben.
Das ist ein so unglaublich schöner Satz. Lieber keinen Spieler als den falschen Spieler. Ja, also generell sind wir durch. Haben wir jetzt irgendwie alle unsere Spieler hier verwurstet?
Ja, wir sollten. Wollen wir noch einen Kapitän oder einen Trainer wählen? Oder?
Ein Trainer? Ja, der Trainer ist gar nicht so blöd. Schade, dass wir jetzt hier schon so spontan arbeiten müssen. Ich glaube.
Ja, manchmal habe ich dann doch eine gute Idee.
Ich glaube, der Trainer, dessen Entlassung ich immer noch am meisten hinterher weine, ist Benno Möhlmann. Muss ich sagen. Ich glaube, es ist irgendwie so einer der sympathischsten Trainer, die wir so hatten. Und ich fand ihn auch eigentlich immer gut. Klar ist das wahrscheinlich nicht der Trainer, mit dem du dann in die erste Liga gegangen wärst. Aber ehrlich gesagt, boah, so ein Benno Möhlmann. Fand ich, wer könnte ich mal ein Gesicht da oben drauf kleben? Fände ich schön. Auch wenn er nicht der erfolgreichste Trainer war, aber irgendwie fand ich, war der gepasst und der war sympathisch und ich fand den doch auch qualitativ irgendwie immer gut. Martin!
Roberto Petzold.
Das habe ich fast erwartet.
Aus Gründen.
Es geht nicht um die Anzahl der Spiele, sondern um die Qualität, ja. Nee, nachvollziehbar. Setzen wir ihn auf die Bank. Dürfen wir einen Trainer, einen Co-Trainer auch noch nominieren?
Du kannst da einen Sportdirektor und Aufsichtsratmitglied gerne wählen.
Ja, Angelo Fia, bitte. Was ist das für eine Frage? Junge. Ja, Bene, dein Trainer des Jahrzehnts.
Ja, es hilft nichts, auch wenn ich jetzt bei euch wieder wahrscheinlich
bin. Ich stehe jetzt kein drittes Mal auf.
Es raste aus, ja. Komm, geh. Kommerzhure, Mann.
Ich muss Michael Henke nehmen.
Geh doch hier die. Okay, danke.
Well played.
Okay. Ja.
Unterschreibe ich. Nicht absolut. Schlecht. Nicht schlecht, Vene.
Absolut.
Vene, Respekt. Sehr schön. Danke. Lassen wir
es. Der Mann hat alles gewonnen in seiner Karriere und hat immer einen bodenständigen, sympathischen Eindruck gemacht. Und ja, man. Es hat ja sicher auch Gründe, wieso man damals in der ersten Liga so erfolgreich war. Der eine war wahrscheinlich Ralf Hasenhüttl, deswegen ist das auch mein Cheftrainer, aber in Ergänzung beziehungsweise als du mit Michael Henke.
Schön, dass niemand Thomas Oral oder Stefan Leite gesagt hat, sonst hätten wir sofort abbrechen müssen.
Wobei man, ja, wenn man, also wenn man jetzt wirklich nach Legende gehen müsste, dann müsste man ja wirklich schon Thomas Oral nehmen, weil wer dreimal bei einem Verein innerhalb eines Jahrzehnts Trainer ist.
An der Stelle ein kurzer Aufruf an unsere Hörer. Also es wird demnächst ein Platz bei uns frei. Der Biene, der wird ja aus privaten, gesundheitlichen Gründen zukünftig wahrscheinlich nicht mehr teilnehmen können, weil wir das auch einfach rechtlich nicht mehr euch und uns zumuten können, was hier passiert. Deswegen, wer Bock hat, hier vielleicht Teil des Schanzer Zeitspiels zu werden und nicht Harald Janai in seine 11. Jahres wählt, der möge sich doch bitte auf unseren Jahrzehnts, tut mir leid, Bene, möge sich doch bitte auf unseren Social-Kanälen bewerben. Vielen Dank dafür. Bene, was wolltest du sagen?
Danke für diese Lobeshymne. Ich muss noch überlegen, ob ich diesen Preis annehmen kann.
Bitte. Ist dann Harald Janai dein Kapitän oder Lescano? Ja, ich finde, die Kapitän-Diskussion ist ein bisschen schwierig, oder? Also irgendwie, ich würde sowohl Hübner, Keidel, Roger, Cohen, als auch wahrscheinlich Pascal Groß problemlos diese, also in meiner Elf, problemlos diese Kapitänsbinde übergeben und hätte kein Problem.
Also okay, also für dich ist Groß overhyped, aber wenn es dann darum geht, Kapitän zu sein, ist er die perfekte Wahl auch interessant.
Nö, er war überbewertet, aber im Vergleich zu dem restlichen Haufen immer noch ganz gute Idee.
Also nee, wenn du mir jetzt wirklich nach dem Kapitän fragst, dann würde ich Armour Cohen wählen. Also wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, also ein Spielertyp, der mir einfach sehr, sehr gefällt. Also der erinnert mich immer wieder an Gennaro Gattuso und das war auch einer meiner Lieblingsspiele damals. Immer zu 100% am Limit und immer alles für die Mannschaft gegeben und das ist dann für mich ein idealer Kapitän
auch. Muss ich auch noch nachziehen, oder? Also Marco zuliebe würde ich dann einen Kapitän wählen, der den Austausch mit den Fans sucht und deswegen Ralf Gundisch nehmen.
An dieser Stelle ein Anruf an unsere Hörer. Es werden demnächst zwei Plätze in diesem Podcast frei. Also falls ihr irgendwie Bock hättet, die beiden Clowns zu ersetzen, jederzeit gerne. Ich bin zu vielen Standarten bereit.
Marco, ich habe da noch einen Alternativvorschlag. Du machst es einfach wie damals Klaus Augenthaler auf seiner legendären Pressekonferenz. Du stellst die Fragen und beantwortest die auch selber.
Ich mache den Danny da Costa quasi. Das ist eine sehr gute Idee. Wunderbar. Oh Gott, ihr macht mir so unglaublich viel Kopfschmerzen. Oho.
Ich bin seit 5 Minuten irgendwie so gedanklich darin gefangen, wen ich als Co-Trainer aufstellen würde und kann mich nicht zwischen Ali Kaciki entscheiden, der damals bei Ural Co-Trainer war.
Henke?
Und zwischen Mark Fotheringham, der halt einfach auch eine echt geile Socke ist.
Du meinst Farah? Huh? Mark Farah? Huh?
Was ist denn mit André Mijatovic?
Da hat er Spaß an Loch, Bene. Es gibt Satire, es gibt Witze und es gibt einfach Dinge, da macht man keine Witze drüber. Ja, sorry. Wir haben 11 Spieler plus Ersatzbank, wir haben Trainer, wir haben einen halben Co-Trainer. Sehr schön. Gut, also wir reden ungefähr seit 20 Minuten nur noch Quatsch. Vielleicht sollten wir es einfach mal beenden. Wieder den Hörern zuliebe, die sich natürlich jederzeit gerne melden können, wenn sie einen dieser Plätze einnehmen wollen. Habt ihr sonst noch irgendwie Ideen? Sonst würde ich sagen, lasst uns die angeblich kurze Folge doch jetzt mal nach einer Stunde beenden. Ich schaue in zwei sehr schmallippige Gesichter.
Also nichtsdestotrotz hat mir die Folge sehr viel Spaß gemacht.
Das ist gut. Mich hat sie ehrlich gesagt ein wenig verstört. Und sie hat mir aber auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Aber es ist immer ganz schön, so menschliche Abgründe auch einfach mal mitzubekommen. Das ist Corona. Da lernt man sich anders kennen. Das ist schön.
Oder wie man es einfach auch nennen kann, Comedy ohne Netz und doppelten Boden.
In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns bald hoffentlich wieder im Spielbetrieb mit mehr fundierten Aussagen unsererseits. Bis dahin, Servus.
Wunschdenken.
Servus.